Morgen startet in Aserbaidschans Hauptstadt die 29. UN-Klimakonferenz. Wieder ausgerechnet in einem Ölstaat. Kann so eine Klimakonferenz den Klimawandel überhaupt aufhalten? Was braucht es dafür? Wie entwickelt sich die globale Erwärmung und welche Erfolge gibt es beim Klimaschutz? Wir suchen Antworten auf diese Fragen in unserer heutigen Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Plentinger. Laut dem Ende Oktober veröffentlichten Emissions Gap Report des UN-Umweltprogramms steuert die Erde derzeit auf eine Erwärmung von mindestens 2,6 Grad im Laufe des Jahrhunderts zu, wenn die Weltgemeinschaft ihre Klimaschutzanstrengungen nicht verstärkt. Die Welt ist also auf dem besten Weg, das Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, nach Möglichkeit auf 1,5 Grad zu begrenzen, zu reißen. Wissenschaftler, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, stellen aber gerade noch etwas anderes fest. Demnach hat sich der Klimawandel über die letzten 10 Jahre betrachtet noch einmal beschleunigt. Also es wird nicht nur immer heißer, sondern es wird auch immer schneller immer heißer. Johannes Rostäuscher ist dem nachgegangen.
Man muss es aufdröseln. Ja, der Klimawandel hat sich tatsächlich noch einmal beschleunigt. In dem Jahrzehnt 2014 bis 2023, also genau in den vergangenen 10 Jahren, da liegt die Erwärmung bei 1,19 Grad. Verschiebt man das betrachtete Jahrzehnt nur um ein Jährchen nach links, beobachtet also die Jahre 2013 bis 2022, dann waren es noch 1,14 Grad. Eine in der Geschichte der Aufzeichnungen beispiellose Beschleunigung, schreiben die Autoren der Studie. Jetzt kommt allerdings das Aber. Diese besondere Beschleunigung liegt hauptsächlich an einem eigentlich positiven Phänomen, nämlich weniger Luftverschmutzung. Julia Pongratz, Klimaforscherin und Professorin an der Uni München, hat an der Studie mitgearbeitet.
Das hängt damit zusammen, dass wir eben Filter einbauen, dass wir die Industrien umstellen. Man hat ja in vielen Ländern, beispielsweise in China, massive Probleme gehabt, auch mit Luftverschmutzung. Und im Zuge dessen ging eben die Aerosolbelastung runter. Die Aerosole wirken aber den Treibhausgasen entgegen, weil sie es eben schaffen, Sonnenlicht zurück ins Weltall zu streuen.
Hier kommen also zwei Effekte zusammen. Erstens, weniger buchstäblicher Dreck in der Atmosphäre lässt mehr Wärme von der Sonne zu uns. Zweitens, die Treibhausgase sind ja noch da und die lassen von der zusätzlichen Hitze umso weniger wieder abstrahlen. Und diese Treibhausgase werden nach wie vor immer mehr. Der jährliche Ausstoß wird weiterhin größer und die aus den letzten Jahrzehnten sind ja auch noch da.
Und wir wissen ja, wenn die Emissionen weiter hoch bleiben, dass dann einfach mehr CO2 in der Atmosphäre akkumuliert wird. Es war auch mal so ein Missverständnis, in der Covid-Pandemie gingen ja die CO2-Emissionen runter. Warum gingen denn die Temperaturen nicht runter oder die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nicht runter? Aber wie soll sie das, solange wir weiter Emissionen hinein emittieren?
Das 1,5-Grad-Ziel von der Pariser Klimakonferenz 2015 wird also immer illusorischer. Das Budget an CO2, die wir bis zu den 1,5 Grad noch erzeugen dürfen, schrumpft in atemberaubendem Tempo zusammen. Vor 4 Jahren waren es noch geschätzte 500 Gigatonnen Kohlendioxid, Anfang 2024 200 Gigatonnen, also weniger als die Hälfte.
Das ist also das traurige Faktum und das wird also immer schwieriger, je länger wir hinwarten. Wirklich jedes Jahr nimmt uns da einen enormen Spielraum in der Umgestaltung der Transformation. Jedes Jahr, dass wir einfach nicht transformieren.
Transformieren, also nicht weniger als weiter die Welt umbauen. Richtung CO2-neutrale Energieerzeugung und Verkehr, CO2-arme Industrie, weniger Tierhaltung. Und je schneller, desto kostengünstiger, sagt Julia Pongratz. Zumindest das weichere Paris-Ziel muss die Menschheit schaffen, die 2 Grad.
Das günstigste ökonomisch, das kosteneffizienteste ist, wenn wir dem Paris-Ziel folgen, weil darüber hinaus die Schäden so gravierend werden, so massiv kostenträchtig, dass wir uns das nicht leisten können.
Genauso sieht es Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Weil wir uns nicht nur grauenvolle Naturkatastrophen ersparen, Millionen Hitzetote, noch mehr Klimaflüchtlinge, sondern schlicht Geld.
Es gibt neuere Abschätzungen, die sagen, dass wir locker innerhalb von wenigen Jahrzehnten, 10, 20, 30 Jahre, das, was wir investieren in Klimaschutz, ökonomisch wieder reinholen. Mal abgesehen von allem anderen, aus reinem Eigennutz, es ist ein Gewinnspiel, wenn wir jetzt Klimaschutz betreiben.
sagt der Klimatologe Jochen Marotzke vom Max-Planck-Institut. Johannes Rostäuscher hat mit ihm gesprochen. Die jährlich stattfindenden UN-Klimakonferenzen dienen ja dazu, die globalen Anstrengungen, CO2-Emissionen herunterzufahren, zu überprüfen, international abzustimmen und die weitere Richtung festzulegen. Morgen startet die diesjährige Konferenz in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Doch wenn wir auf die eben gehörten Forschungsergebnisse schauen, stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch realistisch ist, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Jasmin Appelhans hat sich unterschiedliche Szenarien angeschaut.
Scenario 1. We win. With a massive collective effort, we limit global warming to 1.5 degrees Celsius.
Das Video im Stil eines Computerspiels hat das UN-Umweltprogramm UNEP veröffentlicht. Es zeigt verschiedene Szenarien der Klimakrise. Im theoretischen Bestfall werden die 1,5 Grad nicht dauerhaft überschritten. Dafür wäre es allerdings nötig, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 42% gegenüber dem Jahr 2019 zu reduzieren, so der neueste Bericht zum Treibhausgasausstoß der UNEP.
We cut global emissions by 42% by 2030 compared to 2019 levels. We invest in solar energy and wind power. We protect nature and economies. We live.
Aber ist das überhaupt realistisch? Eine Analyse der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen zeigt, die bisher von der Weltgemeinschaft geplanten Maßnahmen würden bis 2030 gerade einmal 2,6% Treibhausgase einsparen. Nur ein Bruchteil der 42%, also die nötig wären. Können wir also die Pariser Ziele noch einhalten? Und könnte die Klimakonferenz in diesem Jahr dazu beitragen? Kaum, sagt Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln.
Wir sehen gerade eine extrem hohe globale Welttemperatur. Sie ist derzeit höher denn je und ist nochmal einen großen Sprung nach vorne gegangen. Insofern wird es für das 1,5-Grad-Ziel sehr, sehr, sehr eng, ist aber grundsätzlich in der Theorie jedenfalls noch möglich.
Auch Jan Minks vom Klimaforschungsinstitut MCC in Berlin bezweifelt, dass diese Klimakonferenz den nötigen großen Wurf leisten kann.
Ob das zu erwarten ist, da setze ich im Moment mal ein großes Fragezeichen dran, weil wir sehen ja in Deutschland, wir sehen in Europa, dass Klima uns so ein bisschen von der politischen Agenda herunterrutscht.
Und nicht nur hier. Auch beispielsweise bei der US-Wahl hat das Klima kaum eine Rolle gespielt, trotz der zweithöchsten Emissionen weltweit. Klimaforscher Karl Friedrich Schleusner vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Laxenberg bei Wien weist aber auch auf Chancen hin. Denn zum Beispiel durch die jetzt sehr günstigen erneuerbaren Energien wäre es rein theoretisch möglich, die 1,5 Grad jedenfalls nicht deutlich zu überschreiten, wenn denn der politische Wille da wäre.
Also wenn man vielleicht vor 10 Jahren zum Zeitpunkt des Pariser Abkommens noch hätte sagen müssen, ja, wir müssen das Ruder herumreißen, dann kann man jetzt heute sagen, ja, das Ruder haben wir nicht herumgerissen, aber die technologischen Lösungen haben sich entwickelt. Das heißt, jetzt ist mehr denn je wirklich auch die Zeit für entschlossenes politisches Handeln.
Jan Minks bezweifelt derweil, dass es überhaupt sinnvoll ist, politisch an der 1,5-Grad-Grenze festzuhalten.
Ich glaube gar nicht, dass das die relevante Frage ist. In der Klimadiskussion haben wir zu lange in die Zukunft geschaut, nach 2050 über Langfristziele gesprochen. Das Problem ist doch, dass die globalen Emissionen weiterhin steigen und wir die Trendwende noch gar nicht geschafft haben.
Denn kommt diese Wende hin zu weniger statt immer mehr Treibhausgasen zu spät, kann ein noch so entschlossenes Handeln nicht mehr helfen. So auch der Bericht der UNEP.
The cost of reversing the damage becomes overwhelming. Game over.
Dass es nicht zum Game-Over-Fall kommt, darum bemüht sich ab morgen die UN-Klimakonferenz in Baku. Es gibt aber auch Entwicklungen, die in diesem Sinne Hoffnung machen. Denn seit der Klimakonferenz in Paris hat die Menschheit auch einige große und zum Teil unerwartete Fortschritte beim Klimaschutz gemacht. Niklas Höhne von der Denkfabrik New Climate Institute haben wir gerade schon im Beitrag gehört. Er nimmt seit 30 Jahren an den internationalen Klimaverhandlungen teil. Stefanie Peik hat mit ihm darüber gesprochen, was die Top 3 der globalen Fortschritte beim Klimaschutz der letzten Jahre waren.
Klimagase runterfahren geht nur, wenn wir aussteigen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Ein Schlüssel dazu: erneuerbare Energien. Die gute Nachricht:
grüner Strom boomt auf der ganzen Welt.
Die Kosten für neue Solar- und Windkraftanlagen sind über die Jahre viel schneller gesunken als ursprünglich erwartet. Klimapolitik-Experte Niklas Höhne von der Denkfabrik New Climate Institute.
Wenn man heute ein neues Kraftwerk bauen will, dann schaut man als allererstes sich Wind und Sonne an, weil das in den meisten Fällen tatsächlich das allerbilligste ist. Selbst wenn man es kombiniert mit Batterien, ist es derzeit in vielen Situationen günstiger, als fossile Kraftwerke sogar laufen zu lassen, selbst wenn sie schon dastehen.
Der Grund? Gas oder Kohle muss man einkaufen. Sonne und Wind schreiben keine Rechnung. Schon heute stammt rund ein Drittel des weltweit erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien. In Deutschland lag der Ökostromanteil am Stromverbrauch in den ersten 9 Monaten dieses Jahres im Schnitt sogar bei deutlich über 50%. Erneuerbare Energien können auch ein Jobmotor sein, freut sich Niklas Höhne.
Es ist jetzt schon, dass in Deutschland deutlich mehr Menschen beschäftigt sind in den erneuerbaren Energien als im Kohlesektor. Und das sind gute und hochqualitative Jobs. Wenn man das langfristig gut plant, also diejenigen, die jetzt in fossilen Energien beschäftigt sind, umschult, dann kann das sicherlich ein großes Erfolgsmodell sein.
Energiewende auch in Verkehr und Industrie in Sicht.
In Deutschland ist der Absatz von E-Autos im Sommer eingebrochen, zumindest vorübergehend. Dazu der Streit um Zusatzzölle auf E-Autos aus China. Trotzdem sieht Niklas Höhne E-Autos international auf der Überholspur.
Da sehen wir gerade, dass der Absatz von Elektroautos sich jedes Jahr verdoppelt. Das geht extrem schnell voran und diese Verdrängung des klassischen Verbrennungsmotors durch die Elektromobilität, die findet statt und die ist auch quasi nicht mehr aufzuhalten.
Mit grünem Strom betankt können E-Autos Teil der Lösung sein. Auch andere Bereiche wie die Stahlbranche, die Schifffahrt und der Flugsektor haben sich immerhin auf den Weg gemacht Richtung Null Emissionen, sagt Höhne.
Wir reden über CO2-freien Stahl. Wir haben jetzt schon CO2-freie Schiffe, also relativ große Containerschiffe, die mit Strom laufen, ausschließlich. Und wir sprechen über das CO2-freie Fliegen. Das dauert noch lange, aber immerhin wird darüber gesprochen. Und das ist eine komplett neue Wendung. Das hat mich überrascht, dass das so schnell ging.
Allerdings, die bisherigen Erfolge reichen bei weitem nicht aus, warnt Höhne. Darum ist er froh über eine weitere Entwicklung.
Umweltbewegung macht Druck mit Klimaklagen.
Es sind verschiedene Institutionen dabei, eben Unternehmen zu verklagen oder auch ganze Staaten zu verklagen, sich an das schon geltende Recht zu halten. Und solche Klagen gab es in der Vergangenheit schon, aber jetzt werden sie einer nach dem anderen gewonnen.
Erst im Juli und im September haben verschiedene Umweltverbände und zehntausende Bürgerinnen und Bürger Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingereicht für mehr Klimaschutz. Ausgang noch offen. Was Niklas Höhne Hoffnung macht?
Wenn wir diese Klimatransformation richtig hinbekommen, dann ist die Welt hinterher eine bessere als vorher. Ja, also wenn wir sehr viel erneuerbare Energien haben, dann ist das günstig, dann müssen wir die Energie nicht mehr importieren von Despoten, mit denen wir eigentlich gar keine Geschäftsbeziehung haben wollen, dann ist die Luft besser. Wenn die Städte grüner sind, mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer sind und weniger Autos sind, dann sind die Städte lebenswerter. Es ist etwas, was uns voranbringt und nichts, was Verzicht bedeutet.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Ein Weg, über den die fast 200 Staaten jedes Jahr auf der Weltklimakonferenz vehement streiten und das ja bald schon seit 30 Jahren. Und trotzdem sind die Treibhausgasemissionen seitdem ja weiterhin massiv gestiegen. Da stellt sich schon die Frage, kann das Klima auf diesen UN-Konferenzen überhaupt gerettet werden oder ist das alles letztlich nur Fassade? Janina Schreiber berichtet.
Wer einen der bekanntesten deutschen Klimaforscher danach fragt, was er sich von der Weltklimakonferenz erwartet, der bekommt eine prompte Antwort.
Gar nichts.
Mojib Latif ist Meteorologe und Klimaforscher am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er verweist auf den explodierenden CO2-Ausstoß weltweit. Seit Beginn der Konferenzen um 60% und fordert lieber Handeln statt Verhandeln. Die Klimakonferenzen seien
so eine Beruhigungspille, habe ich so das Gefühl.
Dabei sagt Lutz Weischer, Leiter des Berliner Büros der Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch, hätte die Klimakonferenz 2015 in Paris einen wichtigen Meilenstein markiert.
Vor dem Pariser Klimagipfel steuerten wir auf 3,6 bis 3,9 Grad Erwärmung zu. Mittlerweile steuern wir auf 2,7 Grad zu. Das ist schon mal ein ganzes Grad weniger.
Es sind die Zahlen des Weltklimarats, die auf Weischers Argument einzahlen. Auch wenn eine Begrenzung der Erderhitzung auf knapp 3 Grad noch immer dramatische Folgen für uns bedeuten würden. Schon seit 10 Jahren beobachtet er die Klimakonferenzen. Für ihn jedes Jahr das Mega-Event fürs Klima. Denn eben diese öffentliche Bühne sei so wichtig, damit der nötige Druck entsteht. Verursacht durch die Anwesenheit von Staats- und Regierungschefs, Journalisten, Aktivistinnen und auch dem UN-Generalsekretär. Weischer?
Wenn die Gefahr besteht, dass der UN-Generalsekretär mich darauf anspricht, dass meine Klimapolitik nicht ausreichend ist, ist oder dass die New York Times darüber schreibt, das ist natürlich auch für PolitikerInnen ein anderer Anreiz, als wenn es so einen Moment nicht gäbe.
Das Pariser Abkommen sieht vor, dass die Staaten sich außerdem alle 5 Jahre neue, im besten Fall ambitioniertere Klimaziele setzen müssen. Die werden dann im versetzten Turnus geprüft. Dieser Druck auf Ebene der Vereinten Nationen habe selbst autokratische Staaten schon dazu bewegt, sich zu Zielen zu bekennen.
Das chinesische Klimaziel, an dem sich mittlerweile wirklich in China auch die Politik ausrichtet, ist ja ein Emissionspeak vor 2030 hinzukriegen und Klimaneutralität vor 2060. Der Wunsch, gut auf der Weltbühne dazustehen, den haben auch autokratisch regierte Staaten.
Dennoch, die Prognosen der Erderhitzung haben sich nur minimal verbessert, an der Umsetzung aber hapert es weiterhin. Mojib Latifs Vorschlag:
Die G20 vereinigen 80% der weltweiten Emissionen auf sich. Wenn man sich vielleicht in so einer Runde mal treffen würde, könnte ich mir vorstellen, wäre das vielleicht zweckmäßiger, wo man dann auch so Kooperationen beschließen könnte, wo dann die Länder voneinander auch profitieren können.
Dabei sei ein entscheidender Vorteil der Klimakonferenzen, dass eben alle Staaten mit am Tisch sitzen. Nicht nur große Industrienationen, Ölstaaten und Schwellenländer, sagt Lutz Weischer.
Wenn ich jetzt die Klimaverhandlungen in den G20-Prozess verschieben würde, dann würde ich die ambitionierten Länder, die sich für ein gutes Ergebnis einsetzen, verlieren und die Bremse hätte ich immer noch. Denn Russland und Saudi-Arabien habe ich bei der G20 zum Beispiel auch mit am Tisch setzen.
Trotz inklusivem Prozess, trotz Druck auf großer Weltbühne, das Problem der Umsetzung bleibt. Für dessen Lösung sieht Weischer einen Hoffnungsschimmer. Denn auch wenn die Vereinten Nationen wenig Sanktionierungsmöglichkeiten haben, wenn das auf den Klimakonferenzen entstehende Völkerrecht nicht eingehalten wird,
haben wir in den letzten Jahren ja auch einen Trend zu Klimaklagen und zu Gerichtsurteilen zum Beispiel. Und Richtern und Richterinnen ist das sehr wohl klar, dass Völkerrecht verbindliche rechtliche Abkommen sind, die ihre Regierung unterschrieben haben und die die Länder binden.
Ein Beispiel dafür: das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Argument dabei: das 1,5-Grad-Ziel, damals beschlossen auf der Weltklimakonferenz in Paris. Trotz seines Plädoyers: Luft nach oben, die gibt's natürlich immer, sagt Weischer. Die Klimakonferenzen seien in den vergangenen Jahren zwar deshalb größer geworden, weil das komplexe Thema Klimakrise eben viele Bereiche umfasse, Finanzen, Landwirtschaft, Ernährung, doch gleichzeitig
muss man auch kritisch hingucken, wie viel Unternehmenspräsenz von Lobbys oder Unternehmen, die ihr Geld eben mit einem Geschäftsmodell verdienen, dass die Klimakrise weiter befeuert. Ob das jetzt fossile Unternehmen, Öl- und Gaskonzerne sind oder Unternehmen der konventionellen Agrarwirtschaft und Ernährungswirtschaft oder Plastikhersteller, die teilweise in den offiziellen Regierungsdelegationen drin sind. Auch da könnte die UN strengere Regeln für setzen. Das wäre eine deutliche Verbesserung des Prozesses.
Klar ist, Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle ihn auf ihre Agenda bringen. Klimakonferenzen können dazu im besten Fall einen Beitrag leisten. Die schnelle Umsetzung darf trotzdem nicht vergessen werden, denn, das betonen Klimaforschende immer wieder, jedes Zehntelgrad zählt.
Auf dem Klimagipfel in Baku wird es auch darum gehen, eine Finanzierung aufzustellen, die zum Beispiel auch Schäden, die durch vermehrte Extremwetterereignisse zu erwarten sind, einkalkuliert. Und es geht um Gelder, die wir brauchen, um uns auf den Klimawandel einzustellen. Das betrifft zum Beispiel unsere Städte und wie wir sie so umgestalten, dass wir besser mit Hitzeperioden auskommen. Aber zum Beispiel auch unsere Wälder. Damit die in den Zeiten des Klimawandels bestehen, sind möglichst artenreiche Mischwälder gefragt. Das Problem: Rehe und Hirsche fressen gerne die Knospen von jungen Bäumen. Das nennt man dann Verbiss. In etlichen unserer Wälder gibt es trotz Jagd so viel Wild, dass der klimagerechte Waldumbau behindert wird, klagen Forstwissenschaftler. Die Tiere haben auch kaum mehr natürliche Feinde wie Wolf oder Luchs. Inzwischen wächst das Interesse von Waldbesitzern, die Jagd selbst in die Hand zu nehmen, statt sie, wie bisher, Jagdpächtern zu überlassen. Das Ziel: mehr Wild zu jagen. In Baden-Württemberg, südlich von Stuttgart, wurde die Jagd schon vor 10 Jahren gezielt neu organisiert. Seitdem wachsen viel mehr junge Bäume unbeschadet nach. Stefanie Peik hat sich die Sache von Forstfachleuten vor Ort erklären lassen.
Bei leichtem Regen unterwegs im Wald bei Pfullingen am Fuß der Schwäbischen Alb. Zwischen hohen Baumstämmen wachsen etliche knöchel- bis hüfthohe Bäumchen. Ahorne und Eichen sind genauso darunter wie Eschen und Hainbuchen oder die Walnuss. Eine breite Mischung an Baumarten ist in Zeiten des Klimawandels besonders wichtig, erklärt Thorsten Beimgraben, Professor an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.
Weil wir gar nicht wissen, was in 30, 40 Jahren an Baumarten überhaupt noch überleben kann. Hitze, Trockenheit, Trockenstress. Wir müssen also mit einer möglichst breiten Palette an Baumarten in die Zukunft gehen, um dann zu sehen, was bleibt in 30 Jahren oder 40 Jahren noch übrig.
Genau das aber werde schwierig, denn in deutschen Wäldern gäbe es so viel Wild wie noch nie in der Geschichte. Und Rehe, Rot- und Damhirsche fressen gern Keimlinge, Knospen, Blätter und Triebe von jungen Bäumen. Manche Baumarten können dann lokal ganz verschwinden. Aktuelle Zahlen aus der Bundeswaldinventur zeigen, dass in Deutschland innerhalb nur eines Jahres rund 30% aller jungen Laubbäume frisch verbissen wurden. Bäumchen, die so klein sind, dass sie gleich nach dem ersten Verbiss sterben, sind dabei nicht mitgezählt. Franz Josef Risse, Leiter des Kreisforstamts Reutlingen, erinnert sich, wie es früher in Pfullingen aussah.
Also auf dieser Fläche waren vor 20 Jahren überhaupt keine jungen Bäume im Nachwuchs, weil die alle schon aufgefressen wurden im frühesten Stadium.
Die Jäger hätten nicht genug Rehe geschossen. Trotz Zielvereinbarungen mit den Jagdpächtern gab es im Pfullinger Stadtwald noch bis vor 10 Jahren so massiven Wildverbiss, dass der Wald drohte, seine Nachhaltigkeitssiegel zu verlieren. Der damalige Revierförster und die Stadt zogen die Reißleine. Jagdpachtverträge über 6 Jahre gibt es hier inzwischen nicht mehr. Gegen eine Gebühr erhalten Jäger in Pfullingen stattdessen sogenannte Begehungsscheine für jeweils 1 Jahr, erläutert Franz Josef Risse.
Immer von einem Jahr zum nächsten wird entschieden, ob sie hier weiter jagen oder ob sie nicht mehr hier jagen. Sie können die Gebühren reduzieren, dadurch, dass sie mehr Rehe erlegen, so dass es für sie finanziell auch interessant ist, erfolgreich zu sein.
Wer nicht genug Wild erlegt, bekommt keine Verlängerung.
Also es geht nicht darum, ein Tier auszurotten, sondern es geht darum, die Wildstände so zu regulieren, dass wir die Artenvielfalt sicherstellen können.
Die Umstellung der Jagd in Pfullingen hatte Erfolg, freut sich Risse. Unabhängige Gutachter hätten bestätigt, dass der Wildverbiss deutlich zurückgegangen ist. Die Forderung, mehr Wild zu schießen, ist dem Deutschen Jagdverband allerdings, Zitat, viel zu eindimensional. Sprecher Thorsten Reinwald sagt, es komme immer auf die Situation vor Ort an. An Aufforstungsflächen sei intensive Jagd gefragt. Gleichzeitig müssten neu gepflanzte Bäume aber mit Clips, Hüllen oder Zäunen geschützt werden. Außerdem sei es wichtig, Rehe richtig zu lenken, dahin, wo sie ihre Ruhe haben und wo sie fressen dürfen.
Es braucht lokal angepasste Konzepte und dafür müssen Jagd und Forst ganz eng zusammenarbeiten.
Nur in Pfullingen hat eben das bis zur Umstellung der Jagd nicht geklappt. Jagdwissenschaftler Beimgraben beobachtet, dass immer mehr kommunale Forstbetriebe in Baden-Württemberg die Jagd wegen der Herausforderungen des Klimawandels inzwischen in die eigene Hand nehmen. Das nennt sich Regiejagd. Beimgraben sieht darin ein letztes Mittel.
Keiner will die Umstellung auf Regiejagd. Sie ist dann notwendig, wenn die Jagd mit dem Jagdpächter nicht funktioniert.
Noch ist der Anteil der Eigenregiejagden sehr klein, aber in Bayern gäbe es Landkreise, wo bereits 1/3 der Jagdfläche nicht mehr verpachtet ist.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag.